Es war einmal ein weiser Mann im Orient und dem erschien im Traum Gott, zumindest träumt er von Gott. Und da sagte Gott im Traum zu ihm, weißt du, warum ich Freude an dir habe? Und da antwortete er, wegen meiner guten Werke. Nein, weil meine Anbetung aufrichtig war. Auch nicht. Weil ich gepilgert bin und gefastet habe? Nein. Aber weil ich in der ganzen Welt war, um Wissen anzuhäufen und die Bibel studiert habe? Nein. Aber Herr, ich dachte, all das seien die Werke, die dir Freude bereiten. Dies habe ich über alles gestellt. Ich dachte, du würdest ihretwegen stolz auf mich sein. Deswegen habe ich keine Freude an dir. Doch erinnerst du dich, wie du damals einst in Bagdad durch die Gassen gingst und eine kleine Katze fandst, die vor Kälte ganz schwach geworden war und nach Schutz vor dem Schnee suchte. Du hast sie aus Mitleid aufgehoben und deinen Pelz gesteckt und gewärmt und vor der Kälte geschützt. Ja, ja, ich erinnere mich, weil du mit der Katze Erbarm hattest, habe ich mit dir Erbarm. Und deswegen bin ich stolz auf dich. Eine süße kleine Geschichte. Es geht auch nicht darum, ob sie theologisch richtig ist. Aber sie hat einen wahren Kern. Und der Kern ist, das, was Gott sich von uns wünscht, ist nicht bestimmte Werke zu tun, dass wir uns irgendwie von ihm annehmen lassen, weil wir so fleißig gespendet hätten oder so etwas, sondern er möchte, dass wir unser Herz bewegen lassen, dass wir uns anrühren lassen, dass wir uns im Innersten von ihm und seiner Botschaft berühren lassen, weil wir ihm geglaubt haben. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist eine Gerechtigkeit der Gnade und des Erbarmens. Wir lesen schon seit einiger Zeit den Römerbrief gemeinsam in meinen Predigten. Wir sind inzwischen in diesem Abschnitt 9 bis 11 gelandet. Da habe ich schon in meiner letzten Predigt auch darüber gesprochen und so über das Schicksal Israels nachgedacht. Ich möchte ja noch eine zweite Predigt zu diesem Thema haben. Und ich lade euch ein, einmal Römer 10, Vers 4 aufzuschlagen. Römer 10, Vers 4. Wir lesen natürlich auch wieder Texte davor und danach, deswegen immer schön Finger in der Bibel halten. Aber erstmal dieser Vers 4. Und dort, nach der Luther-Übersetzung, lautet der Text, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Christus ist des Gesetzes Ende. Und wie die Elberfelder weiterführt, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das ist ein wichtiger und starker Begriff. Und den wollen wir einmal etwas näher anschauen. Wie versuchte, und das ist ja so ein bisschen die Grundlage, von der Paulus in diesem Abschnitt der drei Kapitel ausgeht, wie versuchte Israel vor Gott gerecht zu sein? Sie hatten ja einen großen Vorteil, auch das wurde schon in den vorigen Kapiteln ausgeführt. Sie wussten von Gott, sie hatten die Bibel, sie hatten das Wort. Gott hat sogar, das wird ausdrücklich gesagt, ihnen das Wort anvertraut. Und trotzdem schossen sie am Ziel vorbei. Gerechtigkeit nach einem, nach dem griechischen Verständnis, das, was uns so ein bisschen näher ist von unserer Kultur, da versteht man unter Gerechtigkeit eine Tugendlehre oder eine Gesetzmäßigkeit, dass etwas recht beschaffen ist oder alles besonders gleich ist. Es geht um einen Maßstab, den man erfüllen muss. So verstehen wir eigentlich langläufig Gerechtigkeit. Und das beste Bild dafür ist, vor jedem Gerichtsgebäude zu sehen, da ist so eine Figur, die hält so eine Waage in der Hand und die hat die Augen verbunden. Die blinde Justitia. Das ist unser Verständnis von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt, da wird geurteilt ohne Ansehen der Person nach einem fixen Maßstab. Im hebräischen Verständnis, und das ist die Grundlage, von der Paulus hier ausgeht, ist Gerechtigkeit ähnlich, aber nicht gleich. Es geht eigentlich um eine heilvolle Ordnung. um eine, ja, Harmonie ist der falsche Begriff, der führt uns in eine falsche Richtung. Aber es geht um etwas, was miteinander in Beziehung steht. Gerechtigkeit kann ich nicht hart und starr durchsetzen, sondern geschieht, wo Menschen gerecht miteinander umgehen, wo Beziehungen da sind, wo man untereinander gut auskommt. Das heißt, und das ist der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus möchte, Gerechtigkeit im hebräischen Sinne ist ein Beziehungsbegriff, im Griechischen eine Tugendlehre. Und wie gesagt, Paulus geht von diesem Beziehungsbegriff aus. Und trotzdem, obwohl ja das Volk Israel und auch Paulus aus dieser gleichen Tradition kommen und nicht diesen Denkfehler unterliegen, den wir ja schnell erliegen, wenn wir das anschauen, gibt es doch einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Paulus erklärt, wie wir vor Gott gerecht werden können und wie Israel nach der Gerechtigkeit gestrebt hat. Und da, um das näher zu beleuchten, schauen wir einmal ein paar Verse davor, Kapitel 9, die Verse 30 bis 33. Und dort steht, die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Denkt immer an diese Begriffe, wie ich sie gerade erläutert habe. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus Glauben sucht, sondern so, als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernis, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Eigentlich, wenn man sich das so anschaut, ist das fast ein bisschen gemein. Da gibt es jemanden, der gibt sich richtig Mühe, nach Kräften, und erreicht das Ziel nicht. Und da gibt es jemanden, der scheinbar gar keine Anstrengungen unternimmt und der kriegt das Ziel geschenkt. Wirkt erst einmal ganz schön unfair. Und trotzdem gibt es da keine Alternative. Ich nehme ein anderes Bild. Angenommen, wir wollen einen Berg besteigen. Und auf den Gipfel dieses Berges gibt es nur einen begehbaren Weg, einen Pfad, der hochführt. Wenn ich diesen Pfad nicht nehme, dann nützt mir das nichts. Da kann ich mir noch so viel Mühe geben und mit dem Kopf mir die Stirn am Felsen blutig hauen, dann komme ich nicht zum Ziel. Es gibt nur diesen einen Pfad, der dort hochführt, und wenn ich den verlasse, komme ich eben oben nicht an. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie viel Mühe ich mir gebe, wie anstrengend es ist, sondern dass ich den richtigen Weg gehe. Jesus sagt in der Bergpredigt, dass es nur einen Weg gibt, der zum Leben führt. Matthäus 7, 13, 14. Und dieser Weg ist schmal. Nicht, weil er so anstrengend ist, sondern weil es eben nur ein Weg ist. Und dieser Weg hat einen Namen. Jesus Christus. Und wenn ich nicht auf Jesus mein Glauben und meine Hoffnung setze, dann kann ich mich anstrengen, wie ich will. Ich komme nicht zum Ziel. Und genau das war letzten Endes der Fehler des Volkes Israel, wie Paulus das hier formuliert. Sie versuchten durch Erfüllen von Gesetzesnormen vor Gericht dazustehen, aus eigenem Bemühen heraus. Sie wollten gut genug sein. Zumindest glaubten sie, sie müssten gut genug sein. Aber, und das ist das Erste, das schafft kein Mensch. Das können wir nicht. Zumindest wird das nahegelegt, Hesekiel 20, 25, also ein alttestamentlicher Text, den die Juden auch kannten. Da steht, das Gesetz, durch das sie kein Leben haben können. Darum geht es. Darum gab ich ihnen Gebote, die nicht gut waren, und ein Gesetz, durch das sie kein Leben haben konnten. Und selbst wenn sie noch so tugendhaft waren, es war letzten Endes äußerer Gehorsam. Und auch das können wir ja ganz gut nachvollziehen. Was habe ich davon, wenn jemand der Form nach, wenn er kontrolliert wird, sich an die Regeln hält, aber im Herzen nicht dahinter steht? Wenn man es auf eine Familie überträgt, was habe ich davon, wenn meine Kinder scheinbar gehorsam sind, aber keine Liebe zwischen uns besteht? Ist das noch eine Familie? Sie bringt zwar den Müll raus, wenn man es ihnen sagt, aber darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, eine heilvolle Ordnung, eine gesunde Beziehung zu haben, ein Miteinander. Und uns geht es ja genauso in Bezug auf das Wort Gottes. Jesus legt ja die Gebote in der Bergpredigt aus, Matthäus 5 bis 7. Und ja, er macht dort deutlich, all diese Gebote, wie du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, das sind nicht nur Taten, das fängt im Kopf an. Und wer von uns kann tatsächlich von sich behaupten, noch nie einen schlechten oder bösen Gedanken über einen anderen Menschen gehabt zu haben? Ich nicht. Das heißt, erstens, sie versuchten etwas, was nicht möglich war. Und das Zweite war, sie versuchten es letzten Endes ohne die Hilfe Gottes. Konsequent zu Ende gedacht hieß es, wenn ich durch Halten von Regeln und Geboten vor Gott gerecht werden könnte, dann bräuchte ich Gott nicht. Das heißt, dieser Denkansatz ist eigentlich zu Ende gedacht Gottlosigkeit. Weil dann brauche ich Gott nicht mehr. Ich könnte mich ja selber gut genug machen. Und genau dagegen wehrt sich hier Paulus und sagt in dem Vers 3, den wir gerade gelesen haben, sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Oder wie man es auch sagen könnte, sie würdigen die Gerechtigkeit Gottes nicht. Sie respektieren nicht, dass Gott sagt, da gibt es einen Weg auf den Gipfel, der heißt Jesus Christus, und sie wollen ihn nicht gehen. Sie haben gewissermaßen, wahrscheinlich auch ungewollt und ohne in Unkenntnis, die liebevolle Hand Gottes, die ihnen ausgestreckt war, ausgeschlagen. Und so attestiert ihnen Paulus eben diesen Eifer für Gott, aber ohne die richtige Erkenntnis. Wohin dieser Weg einer, ich sag mal, lieblosen Gesetzlichkeit führt, wird vielleicht auch deutlich in einer kleinen Geschichte, die ich hier habe. Und zwar besuchte ein Missionar in Afrika einen alten eingeborenen Häuptling. Und er versuchte ihn zu bekehren. Das Problem war, dass dieser Missionar auch mehr diese gesetzliche Gerechtigkeit im Blick hatte und dachte, das Christentum bestünde in erster Linie aus Verboten und Gesetzen. Und dann sagt dieser Häuptling schließlich, ich verstehe das nicht. Du sagst mir, dass ich nicht die Frau meines Nachbarn nehmen darf. Jo. Und auch nicht sein Elfenbein oder Ochsen. Richtig. Und ich soll auch keinen Kriegstanz tanzen und ihm auf dem Pfad überfallen und töten. Ganz richtig. Aber das kann ich sowieso nicht tun. Ich bin alt. Ich glaube, alt sein und Christ sein, das ist irgendwie das Gleiche. Ein kleiner Schmunzler, wo aber eine Wahrheit hintersteckt, nicht wahr? Wer nur Gesetze befolgt, ohne lebendige Glaubensbeziehung, selbst bei dem Gesetz, von dem Paulus sagt, es ist heilig, gerecht und gut, der verliert am Ende sein Leben und die Liebe. Menschen setzen alles für Gott ein und machen gleichzeitig alles zunichte, was Christus ihnen schenken möchte. Das Problem ist, dass das genau die Erfahrung ist, die Paulus an sich selbst, an seinem eigenen Leib, in seinem eigenen Leben gemacht hat. Und deswegen sagt er in Römer 10, Vers 2, also nur ein paar Verse vor unserem Predigttext, ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Uns betrifft das nicht, oder? Es wäre schön, wenn es so wäre, wenn wir das so locker von uns weisen könnten. Gerade wir als Adventisten haben eine große Wertschätzung für das Gesetz. Und das ist auch nicht falsch. Nicht, dass mich jemand jetzt hier falsch versteht. Aber es kommt auf die rechte Einsicht an. Es kommt auf das rechte Verständnis dessen an, was wir dort so wertschätzen. Vielleicht denkt manch einer, es kann Gott doch nicht egal sein, wenn ich mich so sehr bemühe, seine Gebote zu halten. Ich würde mal sagen, Gott mag das auch nicht egal sein, aber es ist nicht das, worum es eigentlich geht. Ich hatte ein Gemeindeglied und wir hatten über den Sabbat diskutiert und er hatte ein sehr gesetzliches Sabbatverständnis. Und ich hatte versucht, ihm etwas mehr Weite dort zu vermitteln. Und dann sagte er, wenn das so ist, warum habe ich mir denn früher so viel Mühe gegeben, so viele Einschränkungen auf mich genommen? Als wenn das nur nötig und sinnvoll gewesen wäre, um damit vor Gott irgendwie einen Haken abhaken zu können. Das fand ich sehr ernüchternd und sehr traurig. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die versuchen, so ein bisschen ihr eigenes Fehlverhalten mit besonderer Frömmigkeit zu kompensieren. Wenn ich mich so sehr einbringe, wenn ich so viel Geld spende oder wenn ich mich so sehr engagiere für Gott und die Gemeinde und wenn er das sogar segnet, dann kann es ja nicht schlimm sein, wie ich sonst lebe. Und dann tut man so, als wenn ich mit dem Haben auf der einen Seite das Soll auf der anderen Seite ausgleichen könnte. Das funktioniert nicht. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es kommt nicht nur auf den Eifer für Gott an, sondern es kommt darauf an, dass ich Christus in all meine Lebensbereiche einlasse. Dass ich ihm das Recht gebe, diese Lebensbereiche anzurühren und zu verändern. Das steht ja nicht im Widerspruch zum Gesetz, aber es hat eine ganz andere Kraftquelle, einen ganz anderen Ursprung. Denn wenn wir Christus das Recht geben, unser Leben anzurühren, dann gelangen wir zu dem, was wir eben, ja, was Paulus die Gerechtigkeit in Christus bezeichnet. Wer, und das ist der Gedanke, den Paulus da auch formuliert hat, wer das Gesetz oder das Alte Testament mit der rechten Erkenntnis verfolgt, kommt am Ende unweigerlich bei Christus an. Paulus sagt das ja, Christus ist des Gesetzes Ende, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Und ich muss euch nochmal eine kleine Übersetzungshilfe geben, denn das ist ja ein bisschen garstig formuliert von Luther hier. Man könnte das ja ziemlich fiese verstehen. Das Wort, das Luther mit Ende übersetzt, heißt griechisch Telos. Und das heißt sicherlich Ende, aber auch Ziel oder Erfüllung. Und das Besondere ist, dass dieses Wort sogar im Text betont steht. Also es geht genau darum, wie Christus und das Gesetz miteinander in Verbindung stecken. Das heißt, Christus ist das Ende, das Ziel, die Erfüllung des Gesetzes. Und vielleicht kann uns ein kleines Wortspiel helfen, zu verstehen, wie Ende, Ziel und Erfüllung gemeint ist. Kennt ihr diese Gemüsebrühe Tellofix? Kennt ihr jemand? Wir benutzen die ab und zu. Ja, so ein Klassiker. Tellofix hat natürlich überhaupt nichts mit diesem Wort zu tun, aber es ist ein Wortspiel. Das streue ich ja nicht in die Suppe, um sie zu beenden, sprich um sie zu vernichten, sondern um sie zu vollenden, damit sie besonders gut schmeckt. Und in diesem Sinne ist Christus die Vollendung des Gesetzes und nicht das Zunichtemachen des Gesetzes. Christus macht letzten Endes das, was wir im Alten Testament finden, was wir in den Geboten finden, zu dem, was es eigentlich von Gott sein sollte. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes und er erfüllt das Gesetz. Auch das ist wieder etwas, was man, ich sag mal, auf verschiedenen Ebenen verstehen kann. Natürlich hat Jesus alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Die Bibel sagt, Jesus war sündlos. Aber das ist nicht das Entscheidende für uns. Also es ist nicht so, als wenn Jesus quasi, ja, ich sag mal, so viel auf der Habenseite aufgehäuft hätte, weil er so fleißig war, dass wir jetzt davon profitieren könnten, so eine Art stellvertretendes Pharisäertum. Christus erfüllte das Gesetz nicht in erster Linie oder in dem Sinne nach den Werken, so als wenn er das geschafft hätte, was Israel immer versucht hatte zu tun, sondern Christus lebte das Gesetz als Ausdruck der Beziehung zu Gott. Er lebte das Gesetz, die Gebote. Er hatte wahrhaftig den Willen Gottes im Herzen. Er lebte echte Liebe. Und wer liebt, erfüllt das Gesetz, sagt Jesus selbst. Und darin, in dieser Herzensberührung zwischen dem Willen Gottes und ihm. Darin ist er uns ein Vorbild. Und zweite Ebene, Christus erfüllt das Gesetz, indem er das Ziel des Gesetzes ist. Das Gesetz weist uns auf den Erlöser hin. Und zwar auch wieder in mehrfacher Hinsicht. Als erstes, das haben wir schon vor Ort, schon einige Monate her gelesen, in Römer 3, Vers 20. Das Gesetz zeigt uns unsere Erlösungsbedürftigkeit. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und darin weist es schon mal darauf hin, dass wir einen Erlöser brauchen. Aber, und das ist die andere Dimension, in diesen Geboten, nicht nur in den 10 Geboten, sondern im ganzen Alten Testament wird eben auch der liebende und sich zuneigende und vergebungsbereite Gott deutlich dokumentiert. Und die Psalmen sind voll davon, von diesem Hinweis und von dieser Sehnsucht nach dem Gott, der uns eben unsere Sünde nicht zurechnet. Wenn sie damit nicht, das nicht bewusst hätten, dann wären sie ja nicht auf solche Psalmen gekommen. Und schließlich und endlich, drittens, ist Christus Erfüllung des Gesetzes, weil er der Wendepunkt ist von altem zu neuem Bund. In Christus können wir Gott direkt begegnen. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau, wie Jesus ist. Die beiden sind gleich. Und Jesus begegnete den Menschen immer liebevoll. Gütig, gnädig. Er rechnete die Schuld nicht zu. Das heißt nicht, dass ihm alles gleichgültig war. Nein, 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 nein. Aber wer zu Jesus kam, erfuhr immer Annahme und Wertschätzung und wurde stark gemacht, in seinem Leben, sein Leben zu verändern. In Christus begegnet uns Gott direkt und in Christus schenkt er uns diese Gerechtigkeit, von der wir am Anfang gesprochen hatten. In Christus stellt er die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder her. Heilt er unsere Beziehungen, unser gebrochenes und manchmal verkrüppeltes Verständnis von Gott. Wenn wir auf Christus schauen, sehen wir ihn wieder, wie er ist. Tatsächlich, davon bin ich überzeugt, war es nie anders vorgesehen, zu Gott zu kommen als allein durch Christus. Auch schon damals zur Zeit des Alten Testaments. Aber es war nicht so klar, nicht so klar bekannt. Aber Paulus hat ja extra den Römerbrief geschrieben, um genau das darzulegen. Zum Beispiel im Kapitel 4 belegt er die Gerechtigkeit aus dem Glauben anhand von Abraham. Und überall versucht er uns immer wieder deutlich zu machen, wie sehr uns das Alte Testament deutlich macht, dass Christus der Zielpunkt ist, um den sich alles dreht. In Christus können wir Gottes Liebe und Gerechtigkeit klar und unverzerrt sehen. Und auch dazu habe ich noch eine kleine Geschichte für euch. Ein Pfarrer besuchte eine Frau, die von großer Anfechtung ergriffen war. Nachdem er ihre Klage eine Zeit lang angehört hatte, sagte er: Liebe Frau, ich sehe, dass wir zwei verschiedene Religionen haben. Erstaunte sie erstmal. Nicht schlecht, dass ihr Pastor ihr das erzählt. Ihre Religion ist die der 3 Buchstaben, meine die der 5 Buchstaben. Ihre Religion dreht sich immer um das Wörtchen tun. Ich halte mich an das Wort getan. Sie fragen immer nur, was muss ich tun, um meine Schuld zu bezahlen, um sündelos zu werden, um Gewissheit meines Heils zu bekommen. Ich dagegen freue mich darüber, was alles schon getan ist. Christus hat sein Blut für mich schon vergossen. Die Schuld ist schon gesühnt. Mein Heil liegt schon in Jesu Händen. Und damit habe ich Freude und Zuversicht, auch wenn ich eine schwere Zeit mit Versuchung ertragen muss. Wenn Sie Heilsgewissheit haben wollen, dann sollten Sie das Wörtchen tun gegen das Wort getan austauschen. Paulus entlarvt die Einstellung Israels gegenüber dem Gesetz als selbstherrliche Überhebung über Gott und als eigenen Weg, der Gottes Liebe und Erbarmen ausklammert. Dem setzt er die Gerechtigkeit Christi entgegen. Christus als Ende, als Ziel, als Erfüllung des Gesetzes bringt zum Tragen, was Gott eigentlich will. Den Glauben in der Glaubensgerechtigkeit, die Liebe des Liebesgebotes als Zusammenfassung des Gesetzes und die Hoffnung auf Gottes Erbarmen. Amen.